Jesus heute unbedingt bringen. In früheren Jahren habe ich manchmal die Angewohnheit gehabt, dass ich dann so eine Woche davor oder am Sonntagmorgen für den Abend gesagt habe, auch heute Morgen oder nächsten Sonntag werden wir eine besonders wichtige Botschaft hören. Das habe ich nun seit geraumer Zeit nicht mehr gemacht. Aber heute will ich es erklären, direkt jetzt vor der Verkündigung. Ich will kurz die Vorgeschichte euch nennen. Oder erstmal das Thema Leben aus dem Geist, was immer das erstmal für euch heißt. Die Vorgeschichte ist die, ich habe es hier einmal schon am Sonntag erwähnt, im Sommer dieses Jahres musste ich einen Vortrag halten vor sehr vielen Theologen, Psychologen, Ärzten, Analytikern, Professoren über den biblischen Seelsorgeansatz, den wir verfolgen. Und es war ein furchtbarer Tag für mich, eine Art Waterloo-Erfahrung. Mehr in den formalen Umständen, nur ganz kurz, es war extrem heiß, ich war total durchgeschwitzt, habe, dieser Saal lag da oben auf dem Berg in Marburg, habe dann auf dem Weg dorthin geschwitzt wie nie und dann habe ich Mineralwasser literweise mich hineingekippt und dann sollte ich reden und dann war ich so nass, so absolut voller Schweiß, dass meine Augen verklebt waren, ich konnte mein Manuskript nicht mehr lesen. Und es ging dann noch weiter mit vielen anderen Zwischenfällen. Es war eine Katastrophe. Obendrin hatte ich erhebliche Bedenken gehabt, weil ich die Literatur zur Psychotherapie im Verlauf der letzten Jahre nicht mehr studiert hatte. Okay, und mitten in diesem Vortrag und Vorgang sprach der Herr zu mir, dass ich doch meine ganze Seelsorgeerfahrung und Einsichten von einem anderen Gesichtspunkt her noch einmal aufrollen soll, von dem Gesichtspunkt her des biblischen Menschenbildes, noch stärker, als ich es je zuvor schon gemacht habe. Und dann habe ich auch ein Buch geschrieben, im Verlauf der letzten Monate, trotz aller Vorbereitungen für das neue Zentrum. Und als ich dann vor ungefähr 3 Wochen bei der Kompaktwoche der Seelsorger-Kompaktwoche tätig war und dort so über 6 Stunden referieren sollte, hatte ich den Eindruck gehabt, dass ich über dieses Thema reden sollte. Und ich hatte mein damals handschriftlich geschriebenes Manuskript vor mir und ich merkte, dass ich es nicht richtig entziffern konnte. So blieb ich bei den Themen, die ich schon gelesen hatte oder erfolgreich gelesen hatte. Und dann stellt sich heraus, dass das, was ich alles schon geschrieben hatte, erneut so stark zu mir sprach, dass ich zum Ergebnis kam, das muss ich nicht nur da und dort bei Seelsorgekundigen, bei Seelsorgeseminaren oder bei anderen Gruppen bringen, das muss die ganze Gemeinde wissen. Und das hat ja zu tun mit diesem Thema Wandel und Leben aus dem Geist. Das ist so ein ziemlich griffiges Thema, das aber eigentlich keinerlei Anschauung bietet, was gemeint ist. Und das will ich nun ein wenig verdeutlichen. Ich fange an mit der Frage, wie leben wir eigentlich, in dem Sinne, wie verbringen wir unseren Alltag, zumal als Christen? Ich glaube, dass vieles, was wir tun, ziemlich reflexartig und unbewusst einfach so abläuft. Wir entscheiden nicht, wenn wir eine Treppe hochgehen, jetzt hebe ich das rechte Bein und dann das linke Bein. Und wenn ich eine Ecke will, muss ich das rechte Bein zwar schräg stellen. So machen wir das nicht. Es läuft alles unbewusst ab. Und viele, viele andere Abläufe, die allermeisten, haben diesen Charakter. Aber da gibt es doch eine Menge Entscheidungen, die sehr bewusst mit ausdrücklichem Nachdenken und Bedacht vollzogen werden, zumal bei uns Christen. Denn wir stehen ja unter der ausdrücklichen Forderung der Heiligung. Der Herr will, dass unser Leben sich verändert, dass wir ihm ähnlich werden, Christus ähnlich werden. Und so nehmen wir uns zusammen, manchmal reißen wir uns auch zusammen Und so kommt eine ganze Serie von Herausforderungen im Laufe der Tage und Wochen zustande. Ich will euch mal einige vorlegen. All das, was wir, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, meinen tun zu müssen. Was ich jetzt anschließend jetzt aufzähle, ist nicht unbedingt meine Überzeugung, dass es so richtig ist. Aber so fühlen, so denken wir. Und vieles von dem ist in der Tat richtig. Also wir meinen, als Christen müssen wir nett sein. Wir müssen anständig sein. Wir müssen lieb sein, nicht wahr? Ja, okay. Wir müssen hilfsbereit sein. Dann müssen wir auch verzichten, natürlich, und Opfer bringen und auch nachgeben, selbstverständlich. Auf Rechte verzichten, anderen Vorteil lassen, nicht wahr? Ja, okay, nickt auch wieder, sehr schön. Dann müssen wir verkehrte Wünsche unterdrücken bezüglich Essen oder Trinken oder Sex oder Pornobilder, unsaube Fantasie oder Machtbesessenheit, herrschen wollen, Mittelpunkt stehen, Einfluss nehmen, Geld, Luxus in allen Spielarten, nicht wahr? Ja, gut. Und dann müssen wir auch, das ist sehr fragwürdig, aber uns kontrollieren, dann müssen wir uns bescheiden, dann müssen wir Disziplin üben und Pflichtbewusstsein. Dann sollten wir uns auch nicht gehen lassen, auf gar keinen Fall. Wir sollten auch nicht passiv sein. Wir müssen Verantwortung übernehmen, nicht wahr? Ja, okay. Ja. Und dann müssen wir auch besonnen sein, ihr Lieben. Hört mal zu, besonnen müssen wir auch sein und klug sein und natürlich weise sein. Selbstverständlich. Und nachdenklich, nicht zu impulsiv, nicht launisch, auf keinen Fall sprunghaft und auch nicht aus dem Affekt heraus handeln, nicht wahr? Okay. Und dann dürfen wir auf keinen Fall, auch das muss immer wieder mit laufenden und Willensentscheidungen unterlegt sein, selbstbezogen sein, egoistisch sein, nicht aggressiv sein, nicht schmollen, nicht abgelehnt sein, auch die andere ablehnend, nicht depressiv, nicht minderwertig und vieles mehr, nicht wahr? Besonders, ihr Lieben, und das ist jetzt frei von jeder Ironie und jedem Scherz, das ist wirklich so, besonders glauben wir mit Recht, dass unser Herr will, dass wir sündhafte Gewohnheiten lassen, wenn nicht gar Zwänge. Bleiben wir erstmal bei Gewohnheiten. Davon hat jeder von uns so 1 bis 2 bis 10. Zum Beispiel, ich habe es hier schon aufgezählt, Zorn, Unreinheit, vielleicht in den Gedanken, Esssucht, Kaufsucht, praktischer Materialismus, Disziplinlosigkeit, Faulheit und so weiter. Die will der Herr nicht. Und wenn ich das so aufzähle, und wenn hier jemand sitzt unter uns, der Jesus noch nicht aus persönlicher Anschauung und Erfahrung kennt, dann kommt man zum Eindruck, ja, ja, wir wissen schon, Christentum ist eine einzige Morallehre. Du darfst nicht, du sollst, du musst. Du darfst nicht, du sollst, du musst. Du darfst nicht, du sollst, du nicht, du musst. Ihr Lieben, sollen wir wirklich so Schwierigkeiten überwinden? Ist das der Wille des Herrn? Immer wieder neue Willensentscheidungen, immer wieder neue Impulse, die wir in uns hineinfeuern und mit denen wir dies und jenes in Gang setzen oder unterdrücken. Immer wieder neu Nein sagen oder Ja sagen oder Ja doch sagen. Ich will eine These euch vermitteln und damit habe ich den Eingang zu dem, was jetzt kommt, erst einmal vollzogen. Wir sollen nicht Überwinder werden, sondern wir sollen es einfach sein. Ich denke, dass keiner was dagegen hat, dass man diese These, wenn sie stimmt, so aufsetzt. Aber ist die Frage, ob es nicht einfach ein toller, übergeistlicher oder schöngeistiger philosophischer Spruch ist, hinter dem nichts steht. Und wenn der nicht begründet wird, dann ist es ein solcher Spruch, der sich schön anhört, in einer Konversation zum richtigen Zeitpunkt losgelassen, einen tollen Eindruck macht, aber der nichts bringt. Und doch ist dahinter das Leben mit dem Geist, im Geist und aus dem Geist heraus. Und das will ich euch jetzt nahebringen. Und das ist sehr, sehr anders, als viele unter uns sich das vorstellen. Und viel, viel schöner. Ich will also jetzt einen Kontrast herstellen mit ganzer Betonung von dem Wort und von der Erfahrung her. Einen Kontrast, wie das Leben anders aussieht, wenn wir erlöst sind. Nicht nur in dem Sinn, dass unsere Schuld vergeben ist, sondern erlöst sind auch zu einem neuen Lebensstil. Wie viel entspannender das ist. Und dazu muss ich euch doch ein wenig entführen mit vielen, vielen Bibelstellen heute. Ich entschuldige mich nicht, aber wir brauchen, um am Schluss auf einen ganz konkreten Punkt zu kommen, brauchen wir doch eine gewisse breite biblische Anschauung und biblischen Beleges. Und so fange ich an mit der Wiedergeburt. Das ist in der Tat der Anfang von allem Guten auf dieser Erde. Der Herr kam auf diese Erde, um uns davon zu befreien, dass wir immer in derselben Haut sein müssen, mindestens in derselben geistlichen Pille. Und hören wir die erste Bibelstelle, Johannes 3, Vers 3, folgende, ein Gespräch, eine Kurzfassung aus der Begegnung von Jesus mit Nikodemus. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir machen weiter, Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Eine echte Frage, die jeder hat, der nicht weiß, aufgrund von eigener Erfahrung, was eine Wiedergeburt ist. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, zweimal wahrlich, sehr, sehr wichtig. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, Wasser ist das Wort und damit Jesus, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das ist unsere erste Position, ihr Lieben. Das ist für fast alle bekannt. Aber wir müssen damit anfangen. Wenn wir eine Wiedergeburt erfahren, wird unser Geist wiedergeboren. Nur er. Alles andere bleibt zunächst mal erhalten. Diese erste Station ist sehr, sehr wichtig. Und man kann sie zu schnell überspringen und sagen, Satz dann bekannt. Aber ihr Lieben, was das bedeutet, wollen wir jetzt weiter uns anschauen. Zum Beispiel aus 1. Korinther 15, Vers 45. Da sagt nämlich der Heilige Geist durch Paulus zu uns, dass wir nicht nur einen Geist bekommen, sondern dass wir ein Geist werden oder sind. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, das war Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen, Wesen im Sinne von Seele eigentlich, und der letzte Adam, nämlich Jesus und mit ihm wir, weil er unser Bruder ist, er wurde zu einem lebendigen Geist. Der lebendig macht, das ist Luther-Übersetzung, das heißt einfach nur lebendiger Geist. Ihr Lieben, ich muss euch, einige wissen das schon, mit dieser Formulierung schocken. Ihr seid, sofern ihr euer Leben dem Herrn begeben habt und diese Grunderfahrung der Wiedergeburt gemacht habt, von der Terminologie der Schrift her, ihr seid ein Geist. Ganz komisch, nicht? Klingt ein bisschen spukig, ich weiß das, ja. Aber gemeint ist, die Mitte deiner Person ist nicht mehr deine Seele, sondern hat sich also, sage ich es mit einem Fremdwort, eine anthropologische Verschiebung, eine Veränderung in deiner Person ereignet. Du bist ein Geist. Das finden wir auch zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 14, Vers 15, denn wenn ich in Sprachen bete, Zungen heißt einfach Sprachen, so betet mein Geist. Also mein Ich ist mein Geist, aber was ich im Sinne habe, im Denken habe, bleibt ohne Frucht. Lass es einfach bei dieser Formulierung. Das heißt also wirklich, dein Ich ist dein Geist und dein Geist ist dein Ich. Du hast eine neue Mitte, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast. Und hört mal zu, damit wir uns auf keinen Fall an dieser Stelle schon von vornherein oder ganz am Anfang in dieser Argumentationsserie irren. Ich rede nicht vom Heiligen Geist. Ich rede nicht vom Heiligen Geist, sondern ich rede von deinem neuen Geist, den du durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes oder durch Jesus bekommen hast. Gut. Und nun sagt uns das Wort im 2. Korinther 5, Vers 21, auch diese Stelle kennt ihr, Denn Gott hat den, Jesus gemeint, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Hört ihr? Jesus hat nicht nur Sünde getragen, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Er wurde Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Auch die vor Gott gilt es wieder. Luther-Übersetzung wörtlich einfach die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, du bist ein Geist und du bist dadurch die leibhaftige, wandelnde Gerechtigkeit Gottes durch die Mitte deiner Person, dein Ich, deinem Geist. Das ist gemeint. Okay, gehen wir eine Station weiter. Gehen wir jetzt zu Römer 8, Vers 10. Römer 8. Diese Verse habe ich vor einem halben Jahr schon einmal hier im Gottesdienst gebracht. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, das lassen wir mal beiseite. Aber jetzt kommt der entscheidende Satz. Aber der Geist, wiederum dein Geist, mein Geist, unser Geist, wenn wir den Herrn angenommen haben, ihr Lieben, so ein Begleiteffekt von dem heutigen Vormittag ist der, dass du ein neues Verständnis, eine Bewunderung empfängst über das, was in dir ist und was du durch Jesus bist. Nicht, was du durch deine natürliche Herkunft und durch deine Bildung und durch deine Familie und dein persönliches Wesen bist, sondern was du durch Jesus bist. Ja? Du sollst die Würde dabei erleben als ein wunderbares und wichtiges Nebenprodukt. Also der Geist, dein Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir haben gerade gehört, dass wir die Gerechtigkeit sind. Dein Geist ist göttliches Leben, nicht Bios, wie ich schon zweimal gesagt habe, sondern Zoe im Griechischen, das heißt göttliches Leben, absolut göttliches Leben. Ihr Lieben, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig und hat ungeheure Auswirkungen. Dieser entscheidende Punkt kommt bald. Ja, gehen wir jetzt zu Römer 8, Vers 6. Römer 8, Vers 6 sagt uns, Römer 8, Vers 6 sagt uns, was geschieht, wenn wir diesen Geist in uns zur Entfaltung kommen lassen, wirken lassen und wenn er die entscheidende Person wird und nicht mehr unsere alte Seele nach fleischlicher Programmierung. Fleischlich gesinnt sein, das heißt, Paulus redet hier von dem wiedergeborenen Christen, der einen neuen Geist hat, aber nicht diesen Geist zur Wirksamkeit, zur Reife und zur Stärkung sich entfalten lässt, sondern einfach so ziemlich knapp hält, sodass er nicht die entscheidende Instanz wird. Das sind die fleischlich reagierenden, denkenden, gesonnenen Christen. Und von denen heißt es, ihr Lieben, das ist der Tod. Ist der Tod. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Ich verweile nicht sehr lange dabei, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen. Man kann sein Leben einmal dem Herrn übergeben haben, relativ treu in die gottesdienstlichen Versammlungen kommen, dies und jenes nach bestem Wissen mit dem Herrn tun wollen, auch tun, aber an einer entscheidenden Stelle einfach sich verweigern, nämlich wirklich diesen neuen Geist zur Entfaltung kommen lassen. Ich werde gleich sagen, wie das geschieht. Und dann, ihr Lieben, wirkt der Tod bei uns. Wir sind immer noch Kinder Gottes. Wenn wir sterben, werden wir in den Himmel kommen. Wir werden in Abrahams Schoß oder im Schoß vom Herrn aufwachen, wie auch immer. Wir werden wunderbar aufwachen. Aber hier auf Erden wird der Tod an uns knabbern, an allem, was du tust. Er knabbert auch an dir, an deinem Körper, an deiner Seele, an deinen sozialen Verhältnissen, an tausend Dingen. Erkennbar an Untergang trennt. Immer geht's nach unten. Also, das ist der fleischlich gesonnene Christ. Und nun heißt aber der Geistliche, in dem dieser Geist vorhanden und stark ist, ja, das ist Leben, wiederum Leben. Da fließt Leben raus und Frieden. Ich weiß, auch wenn ich mich noch sehr bemühe, das wird euch bis jetzt nicht sonderlich fesseln und faszinieren. Aber es kommt hoffentlich gleich. Ihr Lieben, das ist von größter Wichtigkeit. Wir haben also schon registriert, dieser Geist, dieser neue Geist, er muss wirklich leben. Wie kann er leben? Weil der Geist ein als Kind geboren ist, das ist also ein Vergleich, eine Analogie, ja. Deswegen wird er am Anfang auch kindliche Statur, kindliche Größe, kindlichen Reifezustand haben. Er muss sich entwickeln. Das heißt, er muss ernährt werden. Das ist das eine. Und dann muss er wachsen und dann muss er auch trainiert werden und dann muss er kräftig werden. Und das wollen wir uns jetzt in dieser nächsten Phase der Verkündigung anschauen. Wir wollen uns einmal anschauen, was wir zu tun haben, damit unser Geist wirklich wächst. Und dann ernten wir, dann ernten wir das Resultat, was wir damit haben. Und auf diesen Punkt steuere ich hin. Das ist der entscheidende Punkt heute. Aber jetzt erstmal die Frage, was machen wir mit unserem Geist, wenn er durch eine Hingabe an Jesus, nachdem wir unser Leben ihm übergeben haben und gemerkt haben, ich schaffe es nicht, ich kann einfach nicht mit meinen alten Konzepten sinnvoll leben, es kommt in dir Angst und Verzweiflung hoch, die Einsicht, dass du dein Leben verfehlt hast, Schuld ist da am Mast, du kannst dich nicht mehr richtig bewegen und rühren, und wenn du dann zu Jesus kommst und wenn du dann dein Leben ihm übergibst, dann erlebst du diese Wiedergeburt und dann wird dein Geist neu, völlig neu, und was anschließend kommt, das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Fangen wir an mit 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Und ich, liebe Brüder, Paulus redet die Korinther als Brüder an, sie waren also Kinder Gottes, waren wiedergeboren, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Sie waren geistlich in dem Sinne, dass sie den Status nach einem Geist hatten, aber sie waren offenbar nicht geistlich reif, sondern wie zu fleischlichen, nämlich wie zu unmündigen Kindern in Christus. Das heißt, ganz kurz, wenn wir wiedergeboren sind, wenn der neue Geist Gottes da ist, aber er ist nicht richtig ernährt, er ist nicht richtig gewachsen, dann sind wir quasi fleischlich, wiewohl wir Kinder sind, wiewohl wir Brüder oder Schwestern sind, und wir sind unmündig. Jetzt geht's weiter, Vers 2. Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Natürlich war das das Wort Gottes. Der Paulus kam nicht mit der Milchflasche in die Versammlung, ja. Es war Gottes Wort, ja. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, was er gerne wollte, was ganz wichtig ist. Aber sie haben es nicht vertragen, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Darauf haben wir auch schon mal vor einem halben oder vor 2 Jahren hingewiesen. Es gibt einen geistlichen Durchfall, ihr Lieben. Es gibt geistliche Diarrhoe, wenn man unbedingt bei seiner alten Grundlehre bleiben will, dass nämlich Jesus gekommen ist, um die Sünden zu tragen, wenn es hochkommt, noch unsere Krankheit zu tragen, und Amen, das wär's, ja. Und vielleicht noch das, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel, ja. Vielleicht gibt es noch 1, 2 andere Punkte, die zu mir gehören, aber das reicht nicht aus. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Die waren immer noch Diarrhoe bedroht. 1. Korinther 3, Vers 3, weil ihr noch fleischlich seid. Die waren Kinder Gottes. Echte Kinder Gottes. Mit ewigem Leben, von Gott gerecht gesprochen. Der Herr hat ihr Leben, sein Leben für sie gelassen, sie haben es angenommen, und doch waren sie fleischlich. Erkennbar, das sind die Auswirkungen, nicht die Ursachen, sondern die Auswirkungen, erkennbar, denn wenn ihr Eifersucht und Zank unter euch habt, oder wenn euch Eifersucht und Zank unter euch ist, ja, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Wir entnehmen diesem Vers, ihr Lieben, dass das Wort Gottes die entscheidende Nahrung für deinen Geist ist. Dein Geist kann nicht ernährt werden durch Philosophie, Lehrbücher, durch das, was menschliche Aussagungen, Meinung und Gedankenwelt sagen und produzieren, nicht durch Zeitungen, nicht durch Zeitschriften, nicht durch Wissenschaft, sondern durch das göttliche Wort, das unverfälschte göttliche Wort, hat eine Qualität wie kein anderes Wort auf dieser Erde. Das entnehmen wir dem. Dieses Wort muss tief in uns hineinwirken. Dazu lesen wir Jakobus 1, 22 bis 24. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ihr Lieben, Täter des Wortes heißt nicht, dass wir tun, wie es das Wort sagt, dass wir tun sollen. Das wäre ein Täter gemäß dem Wort zu sein. Aber ein Täter, ein Behandler, ein Fertiger, ein Bearbeiter aus dem Griechischen, heißt, dass man das Wort liest und hört, in seiner Fantasie sieht und anwendet und auswendig lernt und durchdenkt und durchmeditiert und ausspricht und proklamiert und singt und tanzt und von vorne anfängt. Immer wieder, das ist gemeint. Das Wort auf sich einwirken lassen, damit die ganze Tiefe unserer Person, vor allen Dingen unser Geist, dadurch durchsetzt wird, aufgebaut wird, erfreut wird, gestärkt wird und zu einer bleibenden Veränderung unserer, deiner Identität führt. Lesen wir weiter. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes alleine ist, zum Beispiel, gestattet mir das, wenn deine Nachfolge im Wesentlichen darin beruht, was die Wortzufuhr anlangt, dass du am Sonntagvormittag kommst, ja, wenn nur das deine Nahrung ist, dann reicht das nicht aus, dann bist du nur ein Hörer. Und wenn du noch so gut hörst, und wenn ich noch so gut reden sollte, oder ein anderer Pastor, es reicht nicht. Es reicht nicht. Du musst das Wort in dir abbilden, du musst es bedenken, von allen Seiten dir anschauen, du musst es sehen, du musst es innerlich hören, du musst es aussprechen und am Schluss auch ausleben. Aber erstmal diese ganzen Vorgänge. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, dann müsste man eigentlich sagen, beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Und so gibt es sehr viele an Jesus Gläubige, die wirklich eine Hinkehr zu diesem Herrn vollzogen haben und bewusst dabei bleiben, aber so wenig das Wort bearbeitet haben, so wenig das Wort in sich haben, dass sie nicht wissen, wer sie in Jesus sind. Also unsere erste Aussage ist die, wenn es darum geht, dass dein Geist wachsen soll und stark werden soll, du sollst das Wort Gottes in dich hineinnehmen und dort wirken lassen, und das baut deinen Geist auf. Das sagt dir, wer du nicht mehr bist, sondern wer du jetzt bist, Kind Gottes, mit einem neuen Geist, die Gerechtigkeit Gottes, hast ewiges Leben. Einen wunderbaren Vater im Himmel, der für dich sorgt. Einen ganz starken Bruder, Jesus, und einen dich umsorgenden Heiligen Geist. Das Wort sagt dir, dass du Autorität hast über viele, viele Dinge und über alle Gewalt des Feindes. Das Wort sagt dir, was deine Umwelt nicht mehr ist und auch was sie ist. Das Wort deutet dir alle Verhältnisse in deinem Leben. Das macht nur das Wort Gottes. Andere Wörter können das nicht. Es sagt dir, dass diese Welt durch Jesus besiegt worden ist und damit der Feind. Es sagt dir also, was der Teufel nicht mehr ist. Er ist nicht mehr die Riesenbedrohung. Es sagt dir, es gibt dir eine Art geistiges Koordinatensystem, wo du alles, was dir im Leben begegnet, einordnen kannst und ein göttliches Verständnis bekommst. Aber es sagt dir auch, was du bist und was nicht übereinstimmt mit diesen eben gegebenen Aufzählungen. Wo noch Schuld und Bindung und dunkle Seiten in deinem Leben sind, sagt sie auch. Und dann sagt das Wort dir auch, dass du das einfach aussprechen sollst, dem Herrn übergeben sollst. Und dass du dann von aller Ungerechtigkeit, ich zitiere einen Bibelvers, 1. Johannes, befreit wirst. All das sagt das Wort. Judas 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch, hört ihr, wir müssen uns selbst erbauen, nicht der Pastor, sondern erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Bleib erstmal an der Stelle stehen. Alles, was wir gehört haben, muss im Vertrauen darauf, dass es authentisch ist, dass es richtig ist, geglaubt werden. Und dann ist es ein allerheiligster Glaube. Und dann ist es also eine wunderbare Grundlage, auf der wir aufgebaut werden. Wir werden richtig aufgebaut. Dein Geist wird stark. Er verliert Schwäche. Er verliert seine Labilität. Er wird stabil. Er expandiert, er wird größer und breiter und stärker, er nimmt zu an Kraft und zu an Form und zu an Größe. All das geschieht. Okay, und dann lesen wir, dass wir uns nicht nur aufbauen sollen auf unserem allerheiligsten Glauben, sondern auch beten sollen im Heiligen Geist in dem Zusammenhang. Und damit haben wir einen zweiten Gesichtspunkt. Ersten gehört der 14, Vers 4. Und da lesen wir, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Damit wird es sehr, sehr konkret, ihr Lieben. Wir sind bei der Frage, wie wird unser Geist aufgebaut? Die erste Antwort war, durch das Wort Gottes in der beschriebenen Weise. Das ist ein Lebensprogramm, ein schönes Lebensprogramm. Zweite Aussage, vor allem dadurch, dass wir in Sprachen reden. Wer in Sprachen redet, baut sich auf. Das ist also ein Mittel, das die Welt nicht kennt. Sie weiß nichts davon. Okay, die Religionssoziologen und die Fachleute von den vergleichenden Religionswissenschaften, sie müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass in diesen Jahren und Jahrzehnten, mehr Jahren, sie etwas Ungewöhnliches auf dieser Erde tut. Dass eine Menge von 500 bis 600 Millionen Christen, so viel sind es in der Tat, ihr Lieben, dass sie zu der Einsicht gekommen ist, wir brauchen dieses Sprachengebet. Und das ist schon sonderbar von der Sicht eines anderen Menschen, müsst ihr euch mal vergegenwärtigen, der hört, es gibt Christen, die reden in einer anderen Sprache, ohne zu verstehen, was sie reden. Was dann für den Dritten, der so zuhört, nach einem ziemlichen Kauderwitsch sich anhört. Ne? Okay, und es gab natürlich Zeiten, die sind weitgehend vorbei, aber zum Teil immer noch da, wo Leute sagen, ja Mensch, was ist das für eine Gruppe? Was habe ich einmal gehört in diesen Tagen? Geisteskriminelle. war eine Formulierung, die, glaube ich, Norbert aus der Literatur herausgefischt hat. Wie auch immer. Jedenfalls ist schon komisch, nicht? Aber sehr viele Wissenschaftler halten sich sehr zurück mit ihren Kritiken. Sie nehmen wahr, dass da ein kollektives Phänomen, dass überhaupt dieses Anbeten in Sprachen, das Anbeten eine Form ist der Verherrlichung Gottes, bei der zwei Dinge gleichzeitig geschehen. Gott wird gepriesen und wir werden dadurch stark, charakterlich verändert. Und dann gibt es noch einen Weg, eine Methode, die ich euch nennen muss. Sie steht in Matthäus 16, 24 bis 26. Etwas, was der Herr uns sagt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Geht's weiter? Denn wer sein Leben erhalten will, Leben heißt im Griechischen Psyche, bedeutet Leben und auch Seele, gleiches, je nach Kontext dann zu übersetzen, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben, seine Seele verliert, um meines Willen, der wird's finden. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Dasselbe Wort, was in den beiden Versen davor steht. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Der Herr will uns sagen, wenn du ihm nachfolgen willst, auf seine Art und Weise, nicht auf unsere, auf eine menschliche, auf eine religiöse Art und Weise mit viel Anstrengung und viel Selbstkasteiung, solchen komischen Geschichten. Wenn du ihm nachfolgen willst, geht das nicht anders. Dann musst du das, was du nicht mehr bist, du bist eine andere Person geworden. Deine Seele ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern dein Geist. Dann musst du das in deinem Leben einfach verdeutlichen und ausleben. Und du musst der Seele, die immer dir wieder ein Bein stellen will, die es nicht wahrhaben will, dass sie abgesetzt ist, du musst dieser Seele sagen, ich höre nicht mehr auf dich. Wenn die Seele schreit und sagt, aua, das geht nicht gut, wie kannst du nur deinen Zehnten von deinem Gehalt geben, dann musst du sagen, du, das ist meine Investition, Seele, schweig. Und wenn du deine Entscheidung getroffen hast, ich will nicht immer im Mittelpunkt stehen wollen und immer alles um mich so herum ordnen und ich so die Zentrale von allen sein, dann wird deine Seele schreien, wie kannst du das zulassen? Du brauchst doch einfach diese Ehre, diese Anerkennung. Nein, wird dein Geist sagen, Seele, schweig. Ich hol mir meine Anerkennung vom Herrn und zwar kostenlos, geschenktermaßen. Ich brauche nicht mehr den Weg.
dann wird die Seele sagen, dann gehst du aber unter. Nein, wirst du sagen, du gehst nicht unter, sondern ich werde vom Herrn erhoben werden. Obendrein ist es viel entspannter und weniger anstrengend. Ich muss mich nicht bemühen, ununterbrochen der Beste zu sein, ununterbrochen so Pluspunkte zu machen, ununterbrochen zu glänzen, immer zu brillieren. Nein, ich muss das nicht mehr. Ich kriege das umsonst. Ich kriege das als Geschenk Gottes und so weiter. Die Seele will das sabotieren, wo sie nur kann. Und du musst sagen, schweig, schweig, schweig. Oder vielleicht noch raffinierter, denn Verleugnung ist mit die raffinierteste und die rabiateste Form, um etwas abzumelden. Du hörst gar nicht erst hin. Du behandelst sie wie Luft. Eine furchtbare Behandlung. Es bleibt nicht dabei, nachher wird die Seele aufgebaut. Das muss ich noch hinzufügen. Ja? Das ist jetzt nicht der Anfang einer Theologie über die Reduzierung der Seele. Ganz und gar nicht. Aber das kriegen wir heute nicht hin. Am Anfang gilt, du musst dich selbst verleugnen, genau genommen das verleugnen, was die Seele dir zuflüstert oder befehlen will oder was sie an Aufsässigkeit oder an kapriziösem Verhalten dir bringt, damit du ja beim alten Kurs bleibst. Du musst sagen, nein oder gar nicht als Antwort das Richtige tun. Könnt ihr Amen sagen? Okay, das heißt, ihr habt es verstanden, ja? Heißt das Amen, ja? Und noch, ich wollte es machen, preis dem Herrn. Herr, du hast es gehört. Gut, jetzt sind wir so weit, ihr Lieben, dass wir ernten können. Was haben wir mit all dem gewonnen? Mit all dem haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Den neuen Lebensstil. Diese Herausforderung, die ich am Anfang genannt hatte, dass wir auf alle möglichen Umstände Schwierigkeiten in Frage stellen und Nöte und Defizite, die es gibt, dass wir immer darauf reagieren, indem wir quasi so uns zwingen, jetzt mit unserer Anstrengung, mit unserer Leistung, mit unserer Gegenposition uns durchzusetzen, das ist hinfällig, ihr Lieben. Das ist nicht Christentum. Das ist Morallehre. Jetzt erleben wir, dass dieser Geist, dein Geist, nochmal nicht der Heilige Geist, dein Geist, es dir dankt, wenn du ihn mit diesen wenigen Mitteln und Schritten zur Reife, zur Ernährung geführt hast. Und dann auch trainierst durch praktische Gehorsamschritte, indem das, was du gehorsammäßig kannst, auch wirklich tust. Und deine Autorität einsetzt. Jetzt kommt die Ernte. Dein Geist ist göttliches Leben. Dein Geist ist Leben. Brückenkopf Gottes in dir. Und lässt Leben hineinströmen in deine Seele. In deinen Körper, in dein Fleisch, überall dort hinein, wo zum Teil verkehrte Gedanken, Regungen, Antriebe da sind, wo sich Konflikte ergeben zwischen dem, was Gott will und was diese anderen Anteile deiner Person wollen. Da strömt dein Leben, das göttliche Leben hinein. Es ist einfach da, ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung. Es ist da. Es ist Leben. Und nicht nur das, sondern es ist auch Frieden. Römer 8, Vers 6. Es ist Frieden. Es beseitigt Konflikte. Das heißt also, die Konfliktpartner, die in dir gegen dich stehen, die bestimmten Gewohnheiten, von denen wir gesprochen haben, die Zwänge, die sich manchmal doch durchsetzen oder ziemlich regelmäßig, bestimmte Unarten, gegen die du dein Leben lang kämpfst, mit dem Einsatz aller deiner Kräfte plus Gebet, das wird von deinem Geist beherrscht. Die Kräfte sind noch da. Viel, viel geringer als am Anfang, aber das muss ich hinzufügen, sie sind noch da, aber sie haben keine Chance, sich durchzusetzen. Sondern dein Geist tötet die Geschäfte des Geistes. Römer 8, Vers 13. Kannst du es mal aufschlagen? Dein Geist tötet die Geschäfte des Fleisches oder der Seele. Das ist unrichtig. Okay, ich habe mich versprochen irgendwie, aber ihr habt diese richtig verstanden, ja? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wenn euer Fleisch, das die Seele in der alten Programmierung, das Kommando in hat, so werdet ihr sterben müssen, wieder sterben. Achtet auf diesen Zusammenhang. Ich habe es vorhin schon ausgeführt. Es gibt einen Weg nach unten bei wirklich wiedergeborenen Kindern Gottes, die ihren Geist nicht ernähren und nicht stark werden lassen. Wenn dein Fleisch dominiert, wirst du sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, bei Luther heißt es manchmal Geschäfte, aber gemeint sind Taten, das ist die richtige Übersetzung, so werdet ihr leben. Wir sind beim extrem wichtigen Punkt. Ich möchte doch einmal den unter uns sehen, der von sich sagen kann, es gibt keine Stelle, wo nicht immer wieder mit einer gewissen Zwanghaftigkeit bestimmte negative Kräfte und negative Antriebe und Begierden sich durchsetzen und dich zu Fall bringen. Ich glaube, es gibt in diesem Raum eine ganze Anzahl von Brüdern und Schwestern, die ihr das hattet und erlebt habt, wie ihr allmählich immer mehr herausgekommen seid, wie aber noch einige Dinge oder eine Sache, wie auch immer, noch da ist. Und es gibt unter uns andere, die laborieren ganz kräftig an der Stelle, die ununterbrochen schikaniert werden von bestimmten gewohnheitsmäßigen, verkehrten Haltungen, Handlungen, Einsichten und Zwängen. Und jetzt, ihr Lieben, an der Stelle wird es interessant. Und da möchte ich eure ganze Aufmerksamkeit und euer Verlangen nach Fortschritt und Freiheit anstacheln. Ihr könnt durch den wiedergeborenen, gestärkten Geist erleben, wie die Anschläge, die Werke, die Taten der Seele und des Fleisches unten gehalten, ja regelrecht getötet werden. Das ist das Ergebnis. Und zwar so, dass ihr euch nicht dabei anstrengen müsst. Das macht der Geist. Der meldet bestimmte Regungen einfach ab. Aber nicht nur das. Er bringt so viel Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, dass diese anderen, euch sattsam bekannten alten Regungen gar nicht mehr konkurrieren können mit der Lust, die vom Herrn kommt. Und dass ihr nicht vor bestimmten Versuchungen stehen müsst, um dann mit aller Gewalt das Verkehrte niederzuringen, mit Schweiß auf der Stirn und zitternder Stimme oder zitternden Körper, um dann euch zu entscheiden für das Gute, aber nachher, wenn ihr nicht aufpasst, dann wieder zurückrutscht in die alte Geschichte. So nicht mehr, so nicht mehr. Das geschieht anders, total anders. Und das ist eine echte Erlösung. Das ist das, von dem Paulus spricht in Römer 8, Vers 1, so ist keine Verdammnis, wörtlich nicht eine Form, keine einzige Form von Verdammnis mehr bei euch. Aber das nur am Rande. Und ihr Lieben, dieser Geist, der hat etwas anderes an sich. Er ist Leben und bringt Leben. Er bringt einfach Leben, um alles, was so todbringend ist, zu beseitigen. Er ist Frieden, das heißt, er beseitigt alle Konflikte. Er hat Macht über die Konfliktpartner, über die Kräfte in euch, die gegen euch sind, die ihr nicht wollt, aber denen ihr bis jetzt unterlegen wart. Er ist Frieden, er ist die Gerechtigkeit, er bringt so ein Grundgefühl von Wertsein und angenommen sein und frei sein vom Verdammnis. Und er tut noch mehr. Er ist Liebe und bringt Liebe. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist nur ein Hinweis, ihr Lieben, dass mit der Wiedergeburt, mit dem Heraustreten aus dem Tod, wie es an anderer Stelle heißt, an vielen Stellen heißt, ja, kommt einfach Liebe in uns hinein. Und nun zitiere ich eines der bekanntesten Worte der Schrift. Galater 5, 22. Aber heute denke ich mit einem Verständnis, dass das, was da steht, völlig neu für uns erschließt, ihr Lieben. Wir reden von der Frucht des Geistes, aber meinen nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Das würde jeden vernünftigen Sinn töten. Dann gäbe es nur noch Konfusion, nur noch einen religiösen Wortbrei. Und ihr Lieben, dann ist ja jeder Segen dahin. Die Rede ist von unserem Geist. Der Heilige Geist bringt gar keine Früchte, der wächst auch nicht, denn er ist sehr stabil für alle Ewigkeit. Ja? Die Frucht aber des Geistes, erkennbar daran, dass im Kontext immer vom Fleisch die Rede ist, also von dem Gegenstück, das ist total gesichert, total gesichert. Die Frucht aber deines Geistes, wenn er wachsen durfte, wenn er ernährt wurde, wenn du in Sprachengebet und in der Anbetung ihm Raum gegeben hast und er sich ausweiten konnte, die Frucht dieses deines Geistes ist Liebe, wiederum ist, immer komischerweise ist, ja, ist Liebe und ist Freude und ist Friede und ist Geduld und ist Freundlichkeit und ist Güte und ist Treue. All das ist da und quillt heraus aus dir und quillt in deine Seele, in jene Seele, die wesentliche Teile deiner Person ausmacht. Dein Denken, deine Logik, deine Ratio, deine Gefühle, deine Stimmung und auch dein Willen. All das wird dadurch verändert und durchflutet. Und das ist das Tolle. Ihr Lieben, wir sind auf diesem Weg, werden wir ein Powerhouse. Die Kraft Gottes fließt in dich hinein und aus dir heraus weiter zu deinem Nachbarn, zu deinem Nächsten, zu denen, die das auch brauchen. All das geschieht mit deinem Geist. Vielleicht noch Sprüche 20, Vers 27. Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Inneren. Dein Geist, des Menschen Geist, der wiedergeborene Geist, er ist eine Leuchte Gottes. Er durchforscht alle Bereiche deiner Innenperson. Viele unter uns wissen nicht, wer sie sind. Und sie wundern sich über all die komischen Dinge und Abläufe und Kräfte, die in ihnen sind. Und was da alles hochkommt in Gestalt von Symptomen und Nöten und anderen Anschauungen und Fantasien. Und du fragst dich, wer bin ich nur? Was ist denn mit mir los? Ich kann mich selbst nicht verstehen. Höre, der Geist Gottes wird deinen Geist inspirieren und er wird eine Leuchte für dich werden. Du wirst dich selbst verstehen und wirst erleben, wie Orientierung und Licht in dir und dann aus dir heraus stattfindet. Und damit, ihr Lieben, haben wir so das hauptsächliche Sortiment an Segnungen. Und das will ich euch zum Schluss noch einmal so anschaulich verdeutlichen. Worin liegt bei all dem unsere Leistung? Eigentlich nur im Annehmen der Wachstumsbedingungen des Geistes, die dein neues Leben entwickeln. Das Wort aufnehmen, in Sprachen beten. Paulus sagt, ich bete mehr als alle anderen in Sprachen. Und er war der Stärkste, mit dem am meisten entfalteten Geist. Anbetung, glaubende Aneignung des Wortes, die Seele disziplinieren mit der göttlichen Wahrheit. Das sind ständige Fleißschritte, durch die du dafür sorgst, dass dein Geist wächst, die möglich sind, dann auch lustvoll sind, statt einzelner Anstrengungen. Du sollst dich nicht anstrengen in Nachfolge Jesu. Wenn der Herr etwas von dir erwartet, dass du zusammenzuckst und sagst, wieder ein Verzicht. Wieder muss ich was lassen, in Klammern, was Spaß macht, Klammer zu. Wieder eine Höchstleistung. So nicht, so nicht. Du gehst zum Herrn und sagst, Herr, wenn du es sagst, will ich es eigentlich, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und dann lässt du deinen Geist wirken. Du betest vielen Sprachen an, auch in Deutsch. Du füllst dein Wort mit Verheißungen. Im 2. Petrusbrief heißt es, Kapitel 1, dass sie die kostbarsten und teuersten, allerteuersten Verheißungen sind, durch die wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Du füllst dich damit und betest wieder an. Und dann erlebst du, wie du umgestimmt wirst und wie es geht. Und wie du nicht etwas aufgegeben hast und lustärmer bist, sondern wie Gottes Freude über dich kommt. Und das Entscheidende, das habe ich immer wieder gesagt, dabei ist, du erlebst diese Siege nicht im Nahkampf, dass du voller Verbissenheit die Klinge kreuzt mit in dieser hässlichen Regung in dir, die zu beseitigen ist, sondern du schaust zurück und erlebst rückblickend, nanu, das Problem ist ja weg, ist ja gar nicht mehr da. Das hat der Herr gemacht. Dein Geist hat das überrollt, hat die Taten des Fleisches getötet, platt gemacht, abgedrückt, abgewürgt und hat dir Freude und Freiheiten und Kräfte gegeben. Du bist nicht nur ein Ding los, aber um ein bestimmtes Quantum an lustärmer, sondern du bist das Ding los mit mehr Freiheit und mit mehr Freude. Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt es darauf an, ihr Lieben, dass jeder von uns das, was er jetzt gehört hat, anwendet im Hinblick auf deine ureigenen persönlichen negativen, unguten Gewohnheiten. Das musst du jetzt machen. Bei einigen ist es der Rotwein. Bei einigen das Fernsehen. Bei einigen bis vielen der Computer mit Internet surfen. Ich meine jetzt nicht, dass man einen guten Deal macht, ja. Irgendeinen Artikel, den man braucht, da günstiger bekommt, davon rede ich nicht. Bei einigen ist der Kaufrausch. 30 Paar Schuhe sind in deinem Schrank. Die gibt es. Unzählige Kleider oder Anzüge oder hunderte Krawatten. Bei anderen sind es sonderbare Sammelleidenschaften. Bei anderen der von mir zigmal erwähnte Kampf gegen den Kühlschrank. Wobei diejenigen immer sagen, die dagegen kämpfen, das Schönste an einer Versuchung ist das Nachgeben. Und bei anderen sind es Zornesausbrüche, bestimmte seelische Zwänge, die nicht so offensichtlich sind, die etwas verdeckter sind, aber vielleicht noch viel rabiater zugreifen. Und bei weiteren sind es diskretere Dinge, Neigung zum Selbstmitleid, Neigungen zur Depression, Neigungen zu paranoischen Gedanken, Verfolgungsbezugsideen und so weiter. Hört, der Herr will dir sagen, du bist kein armer Tropf, der sein Leben lang dagegen ankämpfen muss und all das mit einer Überschrift versieht, Erlösung. Sondern der Herr sagt dir, wenn du diese wenigen Schritte tust, und ich werde dafür sorgen, dass sie Spaß machen. Du sollst im Zusammensein mit mir, Anbetung, an betenden Sprachen, du sollst meine Gegenwart genießen und spüren, soll lustvoll sein. Ich will dir aus meinem Wort Hinweise, Weisheiten und Ratschläge geben, das soll lustvoll sein. Und so weiter. Wenn du diese wenigen Dinge tust, mit Hingabe tust, du sollst erleben, wie ich in dir das Entscheidende bewirke. Hier liegt eine Verlagerung der Gehorsamsleistung von der Seele zum Geist vor. Und diese eben genannten Untugenden und Zwänge und auch ein gewisser Stillstand in deiner Entwicklung, all das wird überwunden werden und du sollst befreit werden. Und in letzter Konsequenz, ihr Lieben, ist das nichts anderes als die Befreiung vom Fluch des Gesetzes. Ich rede nicht von dem Fluch, der darin besteht, dass du es gesetzlich gehalten hast, sondern dass du von vornherein anfängst, mit Geboten Gott dienen zu wollen und Gott gefallen zu wollen. dem du die 10 Gebote und viele andere Gebote abarbeitest. Das ist nicht der Weg des Herrn. Das sind dann deine Leistungen. Das sind deine Gehorsamschritte. Das sind deine Maßnahmen. Das ist deine Energie, die du dann hineinbringst in dein Leben. Und das ist nicht der Wille des Herrn. Der Wille des Herrn ist, dass seine Kräfte, sein Leben, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Freude, sein Frieden in dir heraussprudeln. Du tust nichts mehr, als dass du die Rahmenbedingungen schaffst, indem du mit Fleißschritten, die möglich und leicht sind, deinen Geist wachsen lässt. Meine Lieben, diese Verkündigung ist ein Labsal für alle unter uns, die an bestimmten Stellen laborieren. Und der Herr will euch wirklich freisetzen, sodass ihr auf neue Ebenen von Freiheiten, von Freude, von Kraft auch und von übernatürlicher Befähigung dem Herrn dienen könnt und folgen könnt und nicht mit dem Mund sagt, was für eine Freiheit, aber in eurer Seele sagt ihr gequält, was für eine Tortur. Das soll nicht mehr sein. Und wisst ihr was? Unsere Nachbarn, unsere Nächsten, die sollen das erleben. Die sollen sehen, wie du allmählich wächst. Das merkst du halt gar nicht, so wächst, aber du wächst wirklich, ja. Wie du freier wirst und stärker wirst und erquickender wirst und fröhlicher wirst, ja. Wie du nicht mit den anderen mitmaulst und mitmoost und mitquäkelst und mitmeckerst, sondern wie du anders wirst. Aber auch nicht moralisierend anders wirst, sondern herrlich, natürlich, übernatürlich oder übernatürlich, natürlich. Vielleicht so besser. Das soll geschehen. Am besten sage ich jetzt schon das Amen. Amen. Seid ihr gesegnet worden? Aber der Hauptsegen kommt. Okay. Der Hauptsegen kommt natürlich jetzt erst danach, ja? Freut euch auf die Überwindung von all diesen Schwächen und Fehlern. Halleluja. Das sollte keine zweite Predigt sein, war nur der Anfang für mein Gebet, ja? Wir beten jetzt. Und beten heißt, dass wir sagen, Herr, das will ich. Das ist so schön. Das ist ja Therapie, ja? Das ist ja mehr als Kur. Die ganzen Aspekte habe ich völlig beiseite gelassen, was da alles resultiert in den psychosomatischen und seelischen und körperlichen Bereichen. Fantastische Dinge. Okay, also alle, die weise und vernünftig sind, beten jetzt mit. Im Sinne von mit Entscheidung, ja. Lieber Herr, du weißt, wie ich das dir ein paar Mal gesagt habe, dass ich so dieses Aha-Erlebnis, wiewohl ich die Zusammenhänge seit Jahren bearbeite, erst so spät bekommen habe. Und wie ich dann so begeistert bin darüber und wie das funktioniert. Dann bitte ich dich, gib uns allen einen ständigen Drang, nicht nur jetzt diese Entscheidung für Augenblicke, das zu bejahen, sondern einen ständigen Drang, diese meine göttlichen Freuden und Kräfte, dein Leben einzuladen. Heiliger Geist, komm du zu uns und geh durch die Reihen und tippe jeden an und sag ihm, das sollst du auch erfahren. Ich will dich auch segnen. Es soll mein Leben auch aus dir herausfließen. Du sollst eine einzige Erquickung und Erholung für deine Umgebung sein. Und es soll nicht anstrengend sein. Ich gebe dir das. Du solltest nur abholen. Ich danke dir, Herr, dass du durch den Heiligen Geist und durch deine Engel uns hilfst, diese Wahrheiten nicht nur mal verstanden zu haben, sondern so zu erfassen, dass wir es nicht mehr hergeben. Ich segne euch jungen Leute hier in diesem Block, dass ihr das, was ihr heute gehört habt, festhaltet und entwickelt und das trainiert und darin lebt und darin den Segen des Herrn erfahrt und seht, wie eure Studiumskollegen oder die Mitschüler, wie sie neugierig werden, weil sie merken, aus dir strömt Weisheit und Kraft und Klugheit und Verständnis und Liebe und Entspannung und Freuden. Herr, ich segne und die älteren Geschwister unter uns, dass sie merken, das ist meine Stunde. Ich bin noch nicht zu alt, um das nicht zu erfassen. Und Herr, ich möchte die unter uns segnen, die dich noch gar nicht kennen. Danke dir, dass du dein Leben für sie gelassen hast. Ich danke dir, dass du sie heute ziehst, so sanft ziehst und dass sie verstanden haben, dass du uns nicht hineinzwängst in irgendein dumpfes religiöses Muster von Christentum, dem man am liebsten nur entkommen möchte, sondern dass du uns zur Freiheit berufen hast. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns befreit hast von der Zwangsjacke der Gesetzlichkeit. Halleluja. Und ich danke dir, dass sich das auszahlen soll, erlebbar werden soll, dass wir es genießen und unsere Umgebung. Und Heiliger Geist, dann bitte ich dich, dass du uns jetzt zu Entscheidungen befähigst, die unser Leben verändern. Danke dafür. Danke. werden also heute mal nicht dieses übliche Zeremoniell haben, dass ich jetzt eine ganz bestimmte Einladung formuliere und daraufhin einige nach vorne bitten, die Gebet brauchen, Hilfe brauchen, Heilung brauchen. Ich möchte einfach heute mal diesen Gottesdienst so fließend auslaufen lassen. Aber die unter uns, die heute gemerkt haben, es gibt eine Qualität von Leben. Es gibt einen Herrn Jesus, von dem ich bis jetzt nichts wusste. Und der schafft eine umfassende Erlösung. Der befreit mich aus Verdammnis, nimmt mir meine Schuld und gibt mir ewiges Leben. Und nachher gibt er noch mehr, wie ich heute gehört habe. Wer das erleben will, dich oder sie, möchte ich herzlich bitten, dass sie sich nicht von den anderen einfach so rausschwemmen lassen, sondern kommen sie einfach nach vorne, zu mir oder zu anderen und sagen, ich muss heute diesen Herrn erleben. Ich brauche diese Wiedergeburt. Und da will der Herr sie heute mit der Wiedergeburt beschenken. Und wenn es andere gibt, Nachfolger Jesu, die in großen Nöten sind, kommt auch nach vorne. Wir wollen für euch da sein. Und wir glauben, dass der Herr auf unsere Gebete reagiert. Das macht er immer wieder. Wir haben gerade in den letzten Tagen oder Wochen fantastische Ergebnisse gehört von dem, was in der Gemeindefamilie geschieht, wenn wir zum Herrn gehen und seinen Namen anrufen. Aber die entscheidenden Segnungen sind die, die ich euch heute so mitgebe und die ihr bitte mitnehmen möget und dann Tag für Tag anwenden. In Tagen und in Wochen kann euer Geist wachsen, nicht in Jahren, in Tagen. Es gibt erstaunliche Wachstumsgeschwindigkeiten. Also so endet jetzt der Gottesdienst, ihr Lieben. Wer aber Hilfe braucht, komm einfach nach vorne. Okay.